Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Freitag mit Benjamin Golme. Wir beginnen unsere Sendung mit einer Stellungnahme des deutschen Außenministers. Johann Wadephul von der CDU bezog sich dabei auf die ungarische Haltung zu neuen Sanktionen. Die EU will ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschließen, scheitert aber am Widerstand Ungarns.
Ich kann insgesamt nur sagen, dass ich nach wie vor erschüttert bin über das ungarische Verhalten. Es verrät seinen eigenen Freiheitskampf. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir diesen Weg gehen sollten. Er ist vorbereitet, er ist abgestimmt und er darf jetzt nicht blockiert werden.
Wadephul sagt, er sei erschüttert. Wir werden heute über mehrere Sachverhalte sprechen, die man auch erschütternd finden könnte, denn Erschütterung ist ja auch eine Frage der Perspektive. Die Ungarn sind erschüttert, weil die Ukraine ihnen das Öl abdreht. Die Ukraine hat mehrfach Angriffe auf die Druzhba-Pipeline durchgeführt, die man als Teil der ungarischen Energieinfrastruktur bezeichnen kann. Darüber sprechen wir gleich mit Boris Kalnoki in Budapest. Johann Wadephul ganz persönlich hat eine Entscheidung getroffen, die Menschen wie Gbagbo, Hüseyin Doğru, Alina Lipp oder Thomas Röper ganz sicher erschütternd finden. Der Schweizer und die drei Deutschen stehen auf einer Sanktionsliste. Das hat erhebliche Auswirkungen, so erheblich, dass sie sich quasi nicht einmal ein Brötchen kaufen können. Obwohl sie nie in einem Strafverfahren verurteilt wurden, haben sie weniger Rechte als ein Straftäter auf Bewährung. Darüber sprechen wir mit dem Verleger Hannes Hofbauer. In den Niederlanden hat das Unterhaus einer Steuerreform zugestimmt. Es sollen Steuern gezahlt werden, obwohl noch gar kein Gewinn realisiert wurde. Steuern auf Buchgewinne, das erschüttert nicht nur Investoren, das erschüttert auch Kleinanleger und Sparer. Darüber sprechen wir mit dem Rechtsphilosophen Andreas Kinnegrin. Und Cora Stephan kommentiert die Berlinale und die Debatte um die Absetzung der Berlinale-Chefin. Bei Cora kommt das Wort Hakenkreuz vor. Erschütterung ist also garantiert. Heute bei Kontrafunk aktuell. Die Europäische Union hat ein breites Instrumentarium, um Interessen durchzusetzen. Dazu gehören Subventionen, Fördermittel, Entwicklungshilfe oder Freihandelsabkommen. Damit kann die EU Wohlverhalten belohnen. Wer sich aber gegen die Interessen der Institutionen wendet, kann auch bestraft werden. Zölle gegen China, Sanktionen gegen Russland oder den Iran sind bekannte Beispiele dafür. Doch solche Sanktionen richten sich schon lange nicht mehr nur gegen Staaten. Sie richten sich auch gegen Personen. Über den Fall des Schweizers Gbagbo haben wir im Kontrafunk mehrfach berichtet und in der vergangenen Woche auch mit ihm persönlich gesprochen. Jetzt begrüßen wir den Verleger und Wirtschaftshistoriker Hannes Hofbauer. Er hat jüngst ein Buch zum Thema veröffentlicht. Schon der Titel lässt tief blicken: Aller Rechte beraubt mit außergerichtlichen EU-Sanktionen zum autoritären Staat. Herr Hofbauer, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Gbagbo ist der Fall, der im Moment am bekanntesten ist. Aber es ist nicht der einzige. Wann hat die EU angefangen, Personen auf Sanktionslisten zu setzen?
Also dieses ganze Sanktionsregime ist relativ neu und frisch. Die ersten Personensanktionen kamen auf sogenannten Terrorlisten nach 9/11, also 2001, 2002. Das waren damals Ether, Basken und Islamisten als Personen. Die Sanktionen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind quasi eine Art gelinderes Mittel, unter Anführungszeichen, im Krieg gegen Russland. Also da betrifft es Personen, die in irgendeiner Form von europäischer Seite als pro-russisch und damit feindlich gesinnt gesehen werden. Und das hat im März 2014 begonnen mit ukrainischen Politikern wie Viktor Janukowitsch oder auch russischen Menschen wie Sergei Glasjew, der so ein Sonderemissär des Kreml war.
Wie läuft das Prozedere ab? Also welche Instanzen entscheiden, welche Personen darauf kommen?
Es ist der EU-Rat, der das beschließt. Das heißt, alle 27 Mitgliedstaaten stimmen zu. Wie das Prozedere ist, dass eine einzelne Person draufkommt, das ist ein großes Geheimnis. Wir haben derzeit hauptsächlich die Debatte über EU-Staatsbürger und Schweizer Staatsbürger, die auf diese Sanktionsliste gesetzt werden, seit wenigen Monaten erst. Da scheint mir zu sein, dass hauptsächlich Frankreich und Deutschland die treibenden Kräfte sind. Wer es dort ist, ist schwer zu eruieren. Ich denke, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Journalisten, Kollegen beispielsweise gegen Jacques Beau oder gegen einen Deutschen, Hüseyin Dogru, Kampagnen gefahren haben und das sich dann politisch so artikuliert hat, dass eben Sanktionsliste gemacht worden ist und diese Personen darauf dann gesetzt wurden.
Es geht ja also um die Außenminister, die bekommen diese namentlich erstellte Liste vorgelegt und müssen dann einstimmig zustimmen. Bedeutet also, der aktuelle deutsche Außenminister Wadephul hat sowohl der Sanktionierung von Alina Lipp als auch Thomas Röper als auch Jacques Beau, dem Schweizer, zugestimmt und auch der österreichische und der ungarische Außenminister.
Es muss so sein, ja. Also möglicherweise sind es in der Person dann nur irgendwelche Bürokraten, aber es geht vom Außenministerium aus.
Am häufigsten hören wir eben diesen Russlandbezug. Jacques Beau ist jetzt Schweizer, es kann aber auch EU-Bürger treffen oder auch Deutsche. Haben Sie feststellen können, was diese Personen gemeinsam haben? Gibt es so ein verbindendes Element zwischen denen?
Nicht wirklich. Also zum Beispiel der von mir schon angesprochene Hüseyin Dogru ist ein linker Antiimperialist, der Kreml skeptisch bis Kreml feindlich ist und der auf die Sanktionsliste kam, weil er seine pro-palästinensischen journalistischen Tätigkeiten, weil diese Tätigkeiten der deutschen Bundesregierung offensichtlich ein Dorn im Auge waren. Und die Argumentation in seinem Fall war, dass durch seine absolut pro-palästinensische Berichterstattung ein Keil in die Europäische Union und in Deutschland hineingetragen wird und das Russland zugutekommt. Also da hat man ganz komische Begründungen in der Begründungsliste gesehen. Anders ist es bei Alina Lipp und Thomas Röper, die sind ja in Russland beheimatet mittlerweile und haben die russische Sicht auf die Dinge, also pro-russisch. Ja. Wieder anders bei Jacques Beau, der ja nicht mit russischen Quellen explizit arbeitet. Also eine wirkliche gemeinsame Linie kann ich da nicht erkennen.
Welche Konsequenzen hat das dann für die Sanktionierten?
Katastrophale. Also das ist viel mehr als jeder Gerichtsspruch, weil es eben auch ohne Gerichtsverfahren und ohne Verteidigungsmöglichkeit, auch ohne Schuldspruch abläuft. Aber sie werden quasi mit ihrer Sanktionierung ihres Vermögens beraubt. Das wird eingefroren. Ihr Konto wird gesperrt, ihre Kreditkarten sowieso, auch die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Und sie haben dann die einzige Möglichkeit, um überhaupt überleben zu können, indem sie bettelnd an ein Institut, das in Deutschland auch extra eingerichtet wurde, herantreten, das ihnen erlaubt, vom eigenen Konto so viel Geld abzuheben, dass sie die Miete bezahlen können und das Essen bezahlen können. Und noch niemand hat in dem Sinn auch irgendein Gerichtsverfahren dagegen angestrengt, das schon anhängig ist.
Wenn der Sanktionierte jetzt beispielsweise in Berlin lebt, wie es in dem einen Fall des deutschen Staatsbürgers, den Sie geschildert haben, ja auch ist, und sagen wir mal, der hat 40.000 Euro auf der hohen Kante und der denkt sich, mir reicht das jetzt, ich muss hier raus, in der EU kann ich nicht mehr bleiben. Kann der auf diese 40.000 Euro zugreifen und in die Türkei oder nach Südamerika reisen?
Nein, er darf keine EU-Grenze überschreiten. Er kann nicht zugreifen auf sein Geld. Das ist ja auch bei Jacques Beau sozusagen die große Tragik, weil die Schweiz ja bei diesen Sanktionen nicht mitmacht. Und er kann trotzdem nicht aus seiner Brüsseler Wohnung in die Schweiz, weil die EU ihm nicht erlaubt, die Grenze zu überschreiten. Also vom Zugriff auf seine Konten ganz zu schweigen.
Die Betroffenen haben keine Straftaten begangen. Und sie sind auch nicht von Gerichten verurteilt. Aber sie werden dennoch so behandelt wie Straftäter auf Bewährung oder eigentlich sogar noch schärfer?
Ich finde, es ist noch schärfer und es hat irgendwie Ansätze einer vormodernen Strafprozedur. Also wenn ich an die Vogelfreiheit oder an die Acht erinnere, da wurden auch Leute aus herrschaftlicher Impuls heraus auf diese Liste gesetzt und dann waren sie sozusagen gesellschaftlich isoliert. Bei den Vogelfreien im Mittelalter hat man sie dann Waldgänger genannt, in den Wald gehen, weil sie in der Gesellschaft nicht mehr leben konnten und durften. Und ein bisschen klingt das wieder an, ja, also ohne Gerichtsverfahren, ohne Einspruch, ohne Verteidigung, ohne Schuldspruch. Eigentlich ein Formalakt, der im Prinzip von dieser außenpolitischen Agenda in der EU betrieben wird. Also GASP heißt das dann, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und diese Schriftstücke werden unterzeichnet im Regelfall von der Kaja Kallas.
Bekommt der Betroffene eine ausführliche Begründung? Also wird ihm da ein großes Pamphlet zugestellt im Sinne von so, Herr Gbagbo, Sie sind ab jetzt übrigens auf unserer Sanktionsliste und wir werfen Ihnen konkret das und das vor. Da haben Sie sich so und so geäußert und das ist der Grund.
Das ist auch eine Besonderheit. Die Menschen bekommen von Anfang an nichts. Sie erfahren das sozusagen praktisch im Leben. Also bei Herrn Dogru in Berlin war es so, dass auch das Konto seiner Frau gesperrt wurde und er sozusagen erfahren hat, dass er auf die Sanktionsliste kam, weil die Frau beim Bezahlen einer Rechnung in der Apotheke mit ihrer Kreditkarte bemerkt hat, dass die Kreditkarte nicht mehr funktioniert. Ja, also das war sozusagen sein Erweckungserlebnis, wenn man das so sagen darf. Und es hat, glaube ich, mehrere Wochen gedauert, bis er ein Konvolut von Papieren bekommen hat, das ihm gesagt hat, was er angestellt hat in Bezug auf die Europäische Union oder deren Idee, deren Begründung. Und dieses Papier ist jetzt, soviel ich weiß, mit einem Anwalt wird das diskutiert und entsprechend gehandelt, eventuell. Ja.
Wie ist der Rechtsweg? Wie kann man sich dagegen wehren?
Also es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Man kann einen Anwalt nehmen. Der kann auch ein Konto eröffnen, ein Treuhandkonto. Das Treuhandkonto kann dann gefüllt werden mit eventuellen Spenden, aber die natürlich für diese anwaltliche Tätigkeit sind. Und man richtet sich dann an den Europäischen Gerichtshof. Das ist eine untergeordnete Instanz des EuGH. Und dort kann das Jahre dauern. Es gibt ja schon so Prozesse von russischen Oligarchen, die gewonnen haben. Zum Beispiel Janukowitsch hat zweimal gewonnen, weil der Europäische Gerichtshof gemeint hat, diese Sanktionierung ist nicht rechtens. Hat ihm aber nichts genützt, weil die Europäische Union, also sprich GASP, immer wieder gesagt hat, wir setzen erneut auf die Sanktionsliste. Das heißt, das Ganze ist ein rein politischer Vorgang und kein rechtlicher. Insofern haben Gerichte keine Chance, irgendwie durchzudringen.
Diese Sanktionen werden aber regelmäßig überprüft. Ist dann die Möglichkeit zu sagen, Leute, es tut mir sowas von leid, ich habe diese Meinung überhaupt nicht, ich werde auch nie wieder was dazu veröffentlichen, bitte nehmt mich einfach von der Liste runter. Wäre das eine Möglichkeit?
Theoretisch ja. Praktisch ist es auch schon gelungen, einen EU-Staatsbürger von der Liste herunterzubekommen. Es ist nicht sehr bekannt, weil es ein slowakischer Motorradfahrer ist, Josef Hambalak. Der kam schon 2022 damals auf diese Liste, weil er Mitglied der Nachtwölfe ist. Das ist diese russische Motorradgang, nationalistisch. Und auf dieser Liste ist er dann gewesen, solange bis Robert Fico das Wahlen in der Slowakei gewonnen hatte. Und Robert Fico hat sich dann um seinen Staatsbürger gekümmert und ist in der EU mehrmals vorstellig geworden und hat ihn auf diese Weise von der Liste runterbekommen. Also das heißt, ein reiner politischer Vorgang. Welche Geschäfte da im Hintergrund dafür gelaufen sind, weiß ich nicht, aber eben kein juristischer oder gerichtlicher Vorgang.
Ja, das wird tatsächlich auch immer so dargestellt, dass es kein juristischer Vorgang ist, sondern eben ein politischer und die Außenminister halt eben genauso entscheiden können im Sinne der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann bricht also die Entscheidung der Minister, ich würde jetzt mal sagen, alle möglichen zivilrechtlichen Regelungen, die es in Österreich oder in Deutschland gibt. Aber es gibt auch Argumente dafür. Die EU veröffentlicht ja diese Namenslisten mit Begründung, man kann es einsehen. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen, sonst sprechen wir über die Person, wir sprechen mal bloß über die Vorwürfe, also unter anderem systematische Fehlinformation. Die Person spricht der ukrainischen Regierung die Legitimation ab. Sie legitimiert die Annexion ukrainischer Gebiete als Wahlbeobachter und diente als Sprecher der russischen Regierung. Und die EU kommt also zu dem Urteil, dass jemand wie er dann eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit in Europa ist. Und deswegen muss er sanktioniert werden.
Ja, von allem, was Sie jetzt gesagt haben, ist tatsächlich die Billigung eines Angriffskrieges in der EU strafbar, laut Paragraph 140 zum Beispiel des deutschen Strafgesetzbuches. Alles andere, was Sie gesagt haben, dass er irgendwie in Russland auftritt oder das und so, die russische Propaganda macht, ist ja kein strafbarer Tatbestand. Und dieser strafbare Tatbestand müsste eigentlich vor einem Gericht angeklagt, verteidigt und Schuld gesprochen werden. Aber um das zu umgehen, weil es natürlich irrsinnig mühsam ist, einem Menschen vorzuwerfen, dass er den Angriffskrieg billigt, und was ist dann die Folge, wenn er sozusagen da schuldig gesprochen würde? Da würde er wahrscheinlich im ersten Fall eine bedingte Strafe ausfassen oder vielleicht auch eine Geldstrafe, aber keine vollkommene Rechtlosstellung, so wie es jetzt mit diesem Sanktionsregime passiert.
Jetzt haben Sie gleich das nächste Problem angesprochen, Billigung eines Angriffskriegs. Was ist denn mit der Frage, war versprochen worden, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird? Wer hat dieses Versprechen gegeben? War es bindend? Wann war das Versprechen nicht mehr existent? Denn dieses Versprechen wird ja als Argumentation genommen, dass Russland sich bedroht gefühlt hat, und das ist dann einer der Gründe für den Krieg in der Ukraine. Ich habe das Gefühl, als politischer Kommentator oder auch als Journalist, der das darstellt, segelt man bereits hart am Wind, weil man nie genau weiß, was als Propaganda ausgelegt wird und was als Bedingung eines Angriffskriegs.
Genau, also da sind ja die Grenzen schwimmend und verschwimmend. Und das ist, glaube ich, auch die ganze Idee dahinter. Wobei ich auch sagen muss, dass ein wesentlicher Grund meiner Meinung nach für die Sanktionierung einzelner Personen ist, nicht nur diese einzelne Person rechtlos zu stellen und ihr wirklich extreme Probleme zu verursachen, sondern auch viele andere, also die darüber berichten, Journalisten, aber auch Menschen aus anderen Bereichen, verängstigt.
Die Europäische Union unter Ursula von der Leyen tritt weltweit als moralische Instanz auf. Und wir hören ja jetzt vermehrt, dass die liberale Demokratie in der EU so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal weltweit werden könnte, so eine Art Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Systemen. Wie ist denn Ihr Blick auf die EU?
Ja, ich bin EU-kritisch schon seit Österreich 1995 der Europäischen Union beigetreten ist. Das Problem bei der Europäischen Union ist vielfältig. Und diese moralische Hervorhebung von den führenden Kräften in der Europäischen Union übertüncht im Prinzip die Schwäche, die diese Union hat.
Was meinen Sie, wie die Entwicklung sein wird? Wird das alles noch härter? Kommen da noch deutlich mehr als die paar Dutzend Menschen rauf?
Es kann durchaus sein. Also der deutsche Regierungssprecher hat ja letztens auf der Bundespressekonferenz da höhnisch gedroht, dass er sehr zufrieden ist, dass das weit verbreitet wird, diese Sanktionsmaßnahmen, weil damit eben die Leute wissen, was ihnen droht, wenn sie quasi Desinformation verbreiten. In der Welt leben wir derzeit. Ja, wir gehen ja sozusagen nicht nur in unserer Welt der Medien oder der Buchproduktion damit um, sondern es steuert ja alles, wenn man es genauer betrachtet, auf einen großen Krieg mit Russland zu. Und das, was wir hier sehen mit den Sanktionen, ist so ein bisschen auch für die Heimatfront, die Vorbereitung darauf. Und das kann sicher noch schlimmer werden, aber ich bin fest überzeugt, dass man sich deshalb da nicht entmutigen lassen darf.
Über die Sanktionen gegen Einzelpersonen sprachen wir mit Hannes Hofbauer, Verleger des Promedia Verlags. Sein Buch zum Thema ist gerade erschienen. Es heißt Aller Rechte beraubt, mit außergerichtlichen EU-Sanktionen zum autoritären Staat. Herr Hofbauer, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Berlin oder Brüssel zu Gast ist, werden Wimpel geschwenkt und Hochachtung ausgedrückt. Wenn derselbe Zelensky nach Bratislava oder Budapest kommt, erwartet ihn wohl eher ein kühler Empfang. In den Nachbarstaaten Slowakei und Ungarn ist die Meinung über die Ukraine deutlich kritischer. In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich der Ton noch einmal verschärft. Die Slowakei hatte Lieferung von Strom in die Ukraine gestoppt. Ursache des Streits sind Öllieferungen in die EU. Die fließen von Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Die Druzhba-Pipeline ist aber unterbrochen. Über die Ursachen und die Auswirkungen sprechen wir mit Boris Kalnoki, Journalist und Leiter der Medienschule am Matthias Corvinus Kollegium in Budapest. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Zunächst einmal zur Bedeutung der Druzhba-Pipeline für die Wirtschaft und Bürger in der Slowakei und Ungarn. Ja, welche Bedeutung hat sie?
Diese Pipeline deckt einen erheblichen Anteil des Erdölbedarfs in beiden Ländern. Es gibt jeweils eine große Raffinerie in Szász-Halombotta in Ungarn und bei Bratislava. Daraus wird unter anderem auch Diesel für die Ukraine gewonnen und eben Benzin für den einheimischen Markt. Der Ausfall ist schon gravierend und dürfte die Benzinpreise irgendwann in die Höhe treiben. Vorerst noch nicht. Es gibt strategische Reserven. Ungarn hat ein Drittel seiner strategischen Reserven jetzt freigegeben, um den Mangel zu decken. Und das reicht für einen Monat.
Gibt es die Möglichkeit, diese Pipeline zu umgehen, zum Beispiel über die Adria-Pipeline?
Ja, technisch ginge das schon. Das müsste man einfach ausprobieren, wie das geht. Es kommt sowieso auch Öl über die Adria-Pipeline, schon seit Jahren. Nicht russisches Öl. Die Frage ist halt, ob man das russische Öl, das bisher über die Druzhba kam, ob man das über die Adria-Pipeline in ausreichender Menge führen kann. Also bis jetzt kommt Öl aus irgendwo aus dem Mittleren Osten in kleineren Mengen nach Ungarn über die Adria-Pipeline. Ob diese Pipeline dieser Belastung gewachsen ist, das müsste sich zeigen. Das ist aber eine akademische Frage, da Kroatien sich bislang rundheraus weigert, russisches Öl nach Ungarn zu führen.
Die Ukraine begründet den Ausfall mit russischen Drohnenangriffen. Es gibt aber auch Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf die Druzhba-Infrastruktur, beispielsweise im August 25 auf eine Pumpstation. Bei wem sehen Sie die Verantwortung?
Also niemand weiß nichts, außer die Leute, die vor Ort sehen, was los ist, und das sind wir nicht. Historisch ist es die Ukraine, die auch schon 24, aber ganz massiv 2025 und noch massiver jetzt zu Beginn dieses Jahres, auch jetzt im Februar, die Druzhba-Pipeline angegriffen hat mit Langstreckendrohnen, teilweise mehrfach pro Monat, nicht nur im August, sondern 7 Monaten des Jahres 2025, teilweise mehrfach, wurde die Pipeline angegriffen von der Ukraine. Und im August, der August ist deswegen relevant, weil deswegen mussten schon damals die Öllieferungen an Ungarn und die Slowakei vorübergehend eingestellt werden. Anders ist es, dass die Ukraine behauptet, mehrere russische Drohnenangriffe hätten nicht nur die Pipeline beschädigt, sondern würden auch die Reparaturarbeiten stören. Logisch klingt es nicht. Warum sollte Russland das tun? Irgendein Analyst, ich glaube ein Berater des polnischen Staatspräsidenten Nawrocki, ein Außenpolitikberater, hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, er kann sich schon vorstellen, dass das die Ukrainer selbst waren und auch, dass die Hinauszögerung der Reparatur das Spiel auf Zeit der Ukraine politisch gewollt ist.
Es gibt da ja noch einen Vorfall, das sind die Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft vermutet hinter der Sprengung der Pipelines ukrainische Drahtzieher. Nach der aktuellen Berichterstattung in deutschen Medien war es eine staatliche ukrainische Aktion. Jetzt die Druzhba-Pipeline. In Deutschland wundert man sich ein bisschen, warum es da keine heftigen Reaktionen gegen die ukrainische Staatsführung gibt. Wie wird das in Ungarn diskutiert?
Die Reaktion in Ungarn ist sehr heftig. Unsere Regierung beschuldigt die Ukraine, Ungarn absichtlich unter Druck setzen zu wollen, um die Wahlen zu beeinflussen, die am 12. April stattfinden werden. Ministerpräsident Orbán hat wortwörtlich gesagt, diejenigen, die die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt haben, sind dieselben, die jetzt die Druzhba-Pipeline stillgelegt haben.
Orbán sprach ja auch davon, dass die Ukraine möglicherweise ein Feind ist. Wie ernst meint er das? Was war der Kontext?
Ich glaube, er meint die Handlungen der Ukraine und das Narrativ, also welche Sprüche von dort kommen. Ungarn hat in Brüssel zugestimmt, dass die Ukraine einen Kredit von 90 Milliarden Euro bekommen soll. Zusammen mit Tschechien und der Slowakei hat das Land für sich selbst ausgehandelt, dass sie nicht mitmachen wollen, aber sie haben es ermöglicht, dass die Entscheidung getroffen wurde. Und daraufhin hat die Ukraine nach ungarischer Sicht die Druzhba-Pipeline abgeschaltet. Das kann man nicht anders werten, in Budapest jedenfalls, als einen feindseligen Akt. Insofern haben Ungarn und die Slowakei aufgehört, Dieseltreibstoff zu liefern. Das braucht die ukrainische Armee. 11% dieses Diesels kommen über Ungarn und die Slowakei.
Es gibt ja auch eine andere Lesart dieser ganzen Vorfälle. Das Problem sind nicht diejenigen, die die Pipelines sprengen, sondern diejenigen, die die Pipelines nutzen. Ich kann mich erinnern, dass der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter etwas in der Hinsicht gesagt hat. Der sagte sinngemäß, selbst wenn die Ukrainer die Pipeline gesprengt haben, das ist schon in Ordnung, denn die Pipeline wird ja betrieben von unserem Feind. Verstehen Sie? Das Problem ist also, dass die Ungarn überhaupt noch Öl aus Russland beziehen.
Ja, ich glaube, das sind dieselben Politiker, die sich gerne den Mund zerreißen über Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und dass es da große Probleme gäbe. Ungarn hat einen Vertrag mit Russland für dieses Öl. Es hat von der EU eine Ausnahme bewilligt bekommen und darf dieses Öl erhalten. Insofern, wer sich an die Rechtsstaatlichkeit halten will, der kann eigentlich keine Probleme haben damit.
Verträge lassen sich unter anderen Umständen ja dann halt auch kündigen oder einfach nicht mehr erfüllen. Und hier ist das Argument, der Angriff der Russen auf die Ukrainer ist so schwerwiegend, dass wir dem auf jeden Fall gegenübertreten müssen und keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Und es geht ja dann noch weiter. Letzten Endes ist die Europäische Union ja schon in einem de facto Krieg gegen Russland. Und wer dem Feind Geld gibt, der ist ja auch nicht gerade unser Freund.
Also erstmal umgehen zahlreiche europäische Länder diese Sanktionen und kaufen das Öl umgewandelt ein von Indien beispielsweise. Die EU ist ja nun kein Staat, nicht wahr? Sie besteht aus nach wie vor souveränen Staaten. Ungarn ist ein souveräner Staat. Die europäischen Verträge sehen die Zuständigkeit für die Energiepolitik, den Energiemix und so weiter. Das sehen sie bei den Mitgliedstaaten. Und es ist die Pflicht der Europäischen Union, die Energiesicherheit ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Also müsste im Prinzip die Europäische Union hier Ungarn unterstützen gegen die Ukraine. Das Gegenteil ist aber der Fall.
Führt die Ukraine solche Angriffe komplett auf eigene Rechnung durch? Oder was meinen Sie, wie steht die EU-Kommission dazu? Wie stehen große Länder wie Frankreich oder Deutschland dazu?
Ja, wir wissen das nicht. In Ungarn, wie in jedem, wie soll ich sagen, ex-kommunistischen Land, geht man ja immer davon aus, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist. Man ist daran gewöhnt aus historischer Erfahrung. Also man geht hier davon aus, dass es selbstverständlich abgesprochen war zwischen Brüssel, Kiew und Berlin. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
Die EU-Kommission hat die Ukrainer jetzt aber aufgefordert, die Reparaturarbeiten zu beschleunigen.
Ja, und daraufhin hat sich Präsident Zelensky gemeldet und hat gesagt, ja, leider geht das nicht.
Viktor Orban ist ja offensichtlich der größte Gegner der EU-Granten. In rund anderthalb Monaten ist in Ungarn Parlamentswahl. Die Deutsche Welt bezog sich vorgestern auf das Medieninstitut und hat gemeldet, dass Orbans Partei in Umfragen weit zurückliegt. Je nach Umfragedesign um 11 oder gar 20%. Können Sie das bestätigen?
Also das ist eine Umfrage des Medieninstituts. Das ist übrigens ein und dieselbe Umfrage. 20%, das ist der Unterschied bei den sogenannten sicheren Wählern, also die wählen können und auch wählen wollen und auch sicher sind, dass sie gehen werden. Da haben die gemessen 55% für die Opposition und 35% für Fidesz und 11% ist der Unterschied in einer anderen Kategorie, also die Bürger, die wählen können. Nicht berücksichtigt in dem Weltbericht ist, dass es auch eine andere Umfrage gab, die am selben Tag erschien. Eine Umfrage des Nesö-Pont-Instituts, das ist regierungsfreundlich. Dort misst man, wie schon seit Monaten, einen stabilen Vorsprung für Fidesz. Vorsprung von 45% der sicheren Wähler zu 40% für die Opposition. Wem soll man jetzt glauben? Tja, am besten schaut man sich an, wie diese verschiedenen Institute bei vergangenen Wahlen lagen. Und da sieht man mit Verblüffung, dass die regierungsnahen Meinungsforscher, deren gibt es 3 oder 4, die lagen bei den Wahlen 2022 ziemlich nah an der Wahrheit, aber hatten für Fidesz ein geringeres Ergebnis prognostiziert, als es dann tatsächlich kam, und für die Opposition damals ein höheres Ergebnis prognostiziert als das, was tatsächlich stattfand. Die vergangenen Ergebnisse dieser regierungsnahen Meinungsforscher sahen ganz gut aus in der Vergangenheit. Dann gibt es eine Reihe von Meinungsforschern, denen die Regierung vorwirft, sie würden mit der Opposition sympathisieren. Und wenn man deren Prognosen bei den letzten Wahlen sich anschaut, haben sie eigentlich fast alle für Fidesz noch niedrigere Werte prognostiziert und für die Opposition deutlich höhere Werte, mit Ausnahme von Median. Und das macht deren Messung relevant, weil die lagen damals eigentlich auch ziemlich nah dran an der Realität.
Solche unterschiedlichen Umfragen, die auch wirklich weit voneinander abweichen, sind natürlich dann auch die Basis von innenpolitischen Spannungen nach der Wahl. Aber lassen Sie uns am besten nach der Wahl genau darüber sprechen. Bin sicher, das wird dann auch dazu kommen. Aber abschließend noch eine andere Frage. Die Europäische Union unterstellt Russland, bei mehreren Wahlen Einfluss genommen zu haben. Rumänische Präsidentschaftswahl oder auch Wahl in der Republik Moldau. Jetzt gibt es auf der anderen Seite ja dieses Papier aus dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses, in dem wird der EU vorgeworfen, mindestens 8 Wahlen manipuliert zu haben durch Einfluss auf soziale Plattformen. Die Wahl in Ungarn ist wichtig. Was fürchten Sie? Einflussnahme der EU, Einflussnahme Russlands?
Also ich darf hier verweisen auf unser eigenes Haus, das Matthias Corvinus Kollegium, wo ich arbeite. Wir haben eine Zweigstelle in Brüssel und dort haben wir einen Demokratie-Interferenz-Index aufgelegt. Wir werden also eine Reihe von Studien herausgeben darüber, wie die EU in Wahlen eingegriffen hat oder versucht einzugreifen in Europa. Und eine der ersten Studien wird Ungarn betreffen. Hier wird es wahrscheinlich darum gehen, einfach aufzuzeigen, wie mit Regeln und eventuell mit Geld der Opposition geholfen werden soll. Aber im Detail kann ich dazu jetzt nichts sagen.
Und wie sehen Sie die Einflussnahme Russlands?
Dies ist eine Wahl, die von solcher geopolitischer Bedeutung ist, dass alle versuchen, Einfluss zu nehmen. Die USA nehmen Einfluss. Trump unterstützt Orban. Die EU und die Berliner Regierung schießen gegen Orban. Also sie versuchen auch hier Stimmung zu schaffen zumindest. Und selbstverständlich, wenn man wirtschaftlichen Druck ausüben kann, wenn man die ungarische Wirtschaft beschädigen kann, die Inflation steigen lassen kann, damit die Stimmung schlecht ist im Land, dann hilft das natürlich der Opposition. In diesem Lichte sieht die ungarische Regierung den Ölstopp.
Würden Sie von einer Schicksalswahl sprechen für die Europäische Union?
Ja, es ist eine Schicksalswahl für die Europäische Union. Das einzige Hindernis auf dem Weg zu einer schnellen EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist Ungarn. Das einzige Hindernis auf dem Weg zu immer mehr Geld für die Ukraine ist auch Ungarn. Wenn also Orban diese Wahl verliert, wird die EU sehr viel schneller, sehr viel leichter, sehr viel mehr Geld in die Ukraine schicken können. Dieses Geld wird aus den Taschen der europäischen Bürger kommen. Die ukrainische Mafia wird sich in ganz Europa ausbreiten. Also wir hätten endlose Probleme und natürlich der Wiederaufbau der Ukraine wird unheimlich viel Geld kosten. Alle Mitgliedsländer der EU können dauerhaft sich von Subventionen der EU verabschieden, weil die werden alle in die Ukraine gehen.
Zwischen der Slowakei, Ungarn und der Ukraine gibt es erhebliche Spannung um das Öl und die Wahlen in Ungarn sind am 12. April 26. Darüber sprachen wir mit Boris Kalnoki in Budapest. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
Die Berlinale steht erneut im Zentrum einer politischen Debatte. Nicht wegen eines Films, sondern wegen offener Israel-Anklagen, Genozidvorwürfen und Drohungen. Im Raum steht die Frage, ist das noch künstlerische Freiheit oder längst politische Agitation mit Steuergeld? Die mögliche Ablösung der Festivalleiterin Trisha Tuttle wurde diskutiert, doch greift diese Personaldebatte überhaupt das eigentliche Problem? Dazu kommt hier unser Kommentar des Tages von Cora Stephan.
Die Ablösung nach nur 2 Jahren von Trisha Tuttle als Leiterin der Berlinale wird diskutiert, ist aber nicht entschieden. Ihr Abgang hätte auch nur einen einzigen Vorteil. Er bedeutete wahrscheinlich das faktische Ende des steuergeldgeförderten Filmfestivals. Wäre das schlimm? Eher nicht. Mit Cannes und Venedig kann Berlin schon lange nicht mehr mithalten. Im Ernst, es ist nicht einzusehen, warum sie gehen sollte. Was Tuttle vorgeworfen wird, betrifft weit eher die Mehrheit der sogenannten Filmschaffenden, mitzumachen bei unverhohlenem Hass auf Israel und die Juden. Weil das irgendwie zur Meinungsfreiheit gehört, wie der Deutsche Kulturrat meint? Aber wieso muss Kunstfreiheit mit staatlicher Kunstförderung verknüpft werden? Bei der diesjährigen Preisverleihung jedenfalls schwärmte der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib, dekoriert mit Palästinenserfeudel und Palästinafahne, es werde eines Tages ein wunderbares Filmfestival in Gaza geben. Und er drohte, wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war. Schließlich seien die Deutschen Partner des Völkermords in Gaza. Wie freundlich von einem Mann, der nicht nur einen von Deutschland mitfinanzierten Preis annimmt, sondern sich auch sonst als Flüchtling von einem Staat alimentieren lässt, dessen Werte und Positionen er offen ablehnt. Man möchte ihm das Auswandern nahelegen. Zugegeben, Trisha Tuttle hatte sich zuvor nicht geniert, mit Al-Khatibs Filmcrew samt Palästina-Flagge und Kufia zu posieren. Das Problem ist nur, dass all die Solidaritätserklärungen für sie zeigen, dass Tuttle noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs ist. In kürzester Zeit unterschrieben um die 700 Filmschaffenden einen offenen Brief, darunter Iris Berben, Nicolette Krebitz und Tom Tykwer. Dort wird moniert, wenn jede Kontroverse institutionelle Konsequenzen nach sich zieht, wird aus Diskurs Kontrolle. Richtig. Doch geht es lediglich um eine Kontroverse, wenn Israel des Genozids bezichtigt und die Fahne einer Bewegung hochgehalten wird, die die Vernichtung Israels wünscht? Müsste da nicht auch das Zeigen der Hakenkreuzfahne als Kontroverse verniedlicht werden? Deutlicher wird ein unter anderem von Tilda Swinton und Javier Bardem unterzeichneter offener Brief an die Berlinale. Hier wird dem Festival vorgeworfen, sich an der Zensur von Künstlern zu beteiligen, die gegen den fortdauernden Genozid Israels an den Palästinensern protestieren. Und obwohl es umfassend belegt sei, dass Israel Genozid und ethnische Säuberung beabsichtige, versorge Deutschland das Land mit Waffen zur Auslöschung der Palästinenser in Gaza. Hamas-Propaganda? Aber nein, künstlerische Freiheit. Der Brief beklagt das institutionelle Schweigen der Berlinale zum Völkermord an den Palästinensern. Doch warum sollte man von einem Völkermord reden, den es nicht gibt und nicht gegeben hat? Fun Fact am Rande. Für die Blut- und Bodenideologie der Palästinenser haben ausgerechnet jene Verständnis, für die Nation sonst ein Schimpfwort ist. Man kennt es und man ist es leid. Die Kulturszene ist verbohrt und fanatisch wie eh und je. Muss man diesen Sumpf auch noch staatlich fördern, statt ihn auszutrocknen? Die Berlinale ist kein Ort für Hetze, Drohungen und Antisemitismus. Israel-Hass darf sich dort nicht austoben, schon gar nicht mit Steuergeldern finanziert, sagt Kulturstaatsminister Weimar. Na bitte, genau das ist die Lösung. Staatsförderung und künstlerische Freiheit passen nicht zusammen. Die Ablösung der Intendantin Trisha Tuttle aber wäre höchstens ein Bauernopfer.
Das war der Kommentar des Tages von Cora Stephan. Die Niederlande wollten ein neues Steuermodell einführen. Das hätte vieles auf den Kopf gestellt. Besteuerung von Gewinnen, bevor sie überhaupt realisiert sind. Auch auf Aktien, ETFs oder Kryptowährungen. Sparer, Anleger und Investoren hätten zahlen müssen, obwohl sie noch gar nichts verkauft haben. Die Regierung plante, ab 2028 jeden Buchgewinn mit bis zu 36% Steuern zu belegen. Kritiker sprechen von einer steuerlichen Enteignung und warnten vor Kapitalflucht, Liquiditätsproblemen und dem Ende vernünftiger Altersvorsorge. Mehr dazu jetzt von Andreas Kinneging, Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Leiden. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Zunächst einmal zu dieser Regelung und wie sie geplant war. Stellen wir uns mal vor, ich habe mir eine Aktie von Nvidia gekauft. Ich kaufe die für 100 Euro ein. Im Laufe des Jahres steigt sie dann auf 200 Euro. Verkauft habe ich sie nicht. Aber ich hätte diese Wertsteigerung von 100 Euro trotzdem versteuern sollen?
Ja, das ist genau der Gedanke. Und mit 36%. Das würde also bedeuten, dass Sie am Ende des Jahres über 100 Euro, 36 Euro Steuern bezahlen müssen.
Von welchem Geld hätte ich das denn bezahlen sollen, wenn ich es nicht verkauft habe?
Ja, von Ihrem Spargeld, Einkommen. Das interessieren natürlich die Obrigkeit nicht, woher Sie das Geld holen. Aber Sie müssen bezahlen.
Also bei diesen 100 Euro ist das ja noch relativ trivial. Die 36 Euro, die zwacke ich mir noch irgendwo ab. Lassen Sie uns mal ernsthaft reden. Es geht ja immer weiter in die private Altersvorsorge für jeden Bürger, insbesondere auch für Selbstständige. Und da geht es dann nicht mehr um 100 Euro. Wir können ja mal träumen. Da geht es dann um 100.000 Euro. Und wenn es dann um 36.000 Euro Steuern geht, dann müsste ich das ganze Jahr über den Aktienkurs im Auge behalten und Rücklagen bilden, damit ich dann eine Steuer bezahlen kann für unrealisierte Gewinne.
Ja, und das ist jedes Jahr, nicht wahr? Das ist nicht einmal, sondern andauernd. Das kommt jedes Jahr wieder zurück.
Das klingt jetzt erstmal absurd, aber es gibt ja auch Befürworter dieser Regelung. Die sagen, dass damit Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen gleichgestellt wird. Also, wenn wir arbeiten gehen, dann gibt es Gehalt, das wird ja sofort besteuert. Wenn das Geld aber arbeitet, wird es erst beim Verkauf Jahre oder sogar Jahrzehnte später versteuert und das ist ungerecht, weil das eine Steuerstundung ist.
Ja, das stimmt natürlich. Was ist genau gerecht, nicht wahr? Also erstmal, der holländische Staat ist genau wie der deutsche Staat immer verlegen um Geld, braucht immer Geld. Es reicht nie aus und deshalb ist man immer dabei, neue Steuern zu erfinden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann wird natürlich das Argument der Gerechtigkeit benutzt. Und in diesem Falle geht es darum, dass man sagt, das Einkommen wird mehr gesteuert als das Vermögen. Es geht vor allem darum, dass der Staat hofft, damit mehr in die Kasse zu bekommen.
Im Falle von sinkenden Börsenkursen wäre das Geld aber auch erstattet worden. Dann hätte ich eine Steuererleichterung bekommen, ne? Das ist richtig.
Ja.
Sehen Sie denn diese Bevorteilung von Finanzeinkommen gegen Arbeitseinkommen? Also das ist ja immer diese soziale Karte, die auch gespielt wird. Auf der einen Seite die vermeintlich Reichen mit ihren Kapitaleinkünften, das ist ja praktisch leistungsloses Einkommen, und auf der anderen Seite die Fleißigen mit ihrem Arbeitseinkommen.
Ja, ich kenne das Argument natürlich, aber das Gegenargument ist ganz einfach. Man sollte das Huhn, das die goldenen Eier legt, nicht umbringen. Die vermögenden Bürger, die vermögenden Menschen sind meistens Menschen, die investieren mit ihrem Geld. Und das ist sehr wichtig für eine freie Marktwirtschaft. Und wenn man das Vermögen zu viel belastet, dann gehen die irgendwo anders hin. Das ist nicht sehr vernünftig.
Die neue Regierung von Rob Jetten kam erst vor wenigen Tagen ins Amt. Wer trägt die politische Verantwortung für diese Steuerpläne?
Ja, jetzt natürlich die neue Regierung. Wann war es? Gestern oder vorgestern hat der neue Finanzminister schon gesagt, dass das Gesetz zurückgezogen wird und ein neuer Entwurf gemacht wird in den nächsten Monaten oder Jahren. Das Idee, das gibt es nämlich schon sehr lange. Wir haben übrigens jetzt eine Vermögensteuer von etwa 1% und über 1 Million wird es dann 1,5% auch jährlich zu bezahlen. Funktioniert eigentlich ausgezeichnet, ist sehr einfach. Jeder versteht diese Steuer und führt nicht zu Kapitalflucht. Deshalb gibt es eigentlich überhaupt kein gutes Argument, nur das sogenannte Gerechtigkeitsargument, um das ganze System jetzt über den Haufen zu werfen und eine Vermögensgewinnsteuer anzuführen.
Also das Argument ist dass das Vermögen dann schon existiert, obwohl es nicht verkauft ist. Also die Nvidia-Aktie ist also im Wert gestiegen und damit habe ich eigentlich einen Vermögenszuwachs. Und wenn der Staat diesen Vermögenszuwachs nicht besteuert, dann ist es letzten Endes ein Steuergeschenk für denjenigen, der die Aktie hält. Das ist ja das Argument. Also es ist eigentlich eine Subvention des Aktienmarktes, wenn man die Steuer nicht gleich im Zuge des Vermögenszuwachses abzieht.
Ja, das kann man sagen, aber man kann auch sagen, dass Aktien sehr wichtig sind für die Wirtschaft und dass es nicht schlimm ist, dass Einkommen schwerer gesteuert wird als Vermögen. Und wir wollen ja auch, dass die Bevölkerung Aktien kauft. Wir wollen ja auch, dass alle Menschen Vermögen zusammensparen, befördern, nicht das Gegenteil machen.
Ob das alle wollen, ist ein interessanter Punkt. Also der ehemalige Bundeskanzler und zuvor Bundesfinanzminister wurde ja auch mal gefragt, wie er sein Geld eigentlich anlegt. Und Olaf Scholz sagte daraufhin dann sinngemäß, also letzten Endes im Sparstrumpf. Mit Aktien mache ich nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es quer durch die Politik wirklich anerkannt ist, dass Aktien und Finanzmarkt der richtige Ort ist für das Geld der Bürger.
Nein, das stimmt natürlich. Auf links ist das nicht anerkannt, aber es wäre höchste Zeit, dass man auch da anfängt zu verstehen, wie wichtig das ist. Ja, unser Reichtum kommt nicht aus dem Himmel gefallen. Unser Reichtum, unsere Wohlfahrt ist ein Produkt des freien Marktwirtschafts, des Kapitalismus. Und das bedeutet, dass man also den Kapitalismus fördern und stützen sollte.
Diese Steuerpläne der Regierung, die hätten ja auch noch was anderes zur Konsequenz gehabt. Der Finanzminister hätte sich gewissermaßen auch abhängig gemacht vom Aktienmarkt. Also bei hohen Kursen hätte er höhere Einnahmen und bei niedrigen Kursen hätte er niedrige Einnahmen und Steuerausfälle. War das auch Teil dieser Debatte?
Also wenn die Aktienkurse runtergehen und der Aktionär, der Aktienbesitzer hat keine Gewinne, sondern verliert, dann kann er das abziehen von seinen Steuern.
Das Unterhaus hatte der Reform ja bereits zugestimmt. Also da fand man das wohl richtig. Jetzt aber sind die Pläne wieder zurückgenommen. Können Sie uns das nochmal erklären, wie das politisch funktioniert in den Niederlanden?
Unser System ist ungefähr wie das deutsche System. Und das Wichtigste an dem System in Deutschland und in Holland, das sind nicht unbedingt die staatsrechtlichen, im Grundsatz festgelegten Vorschriften, sondern die hierarchische Natur der politischen Parteien. Und das mit sich bringt, dass die Parteielite, die meistens besteht aus einige wenige Leute, eigentlich entscheidet, wer in den nächsten Wählen auf einen wählbaren Platz kommt. Und bei uns ist das noch schlimmer als in Deutschland, denn in Deutschland gibt es noch gewisse Elemente eines Distriktsystems. Wir haben das überhaupt nicht. Und deshalb ist die Macht der Parteieliten ist unheimlich groß. Diese Parteieliten, die schaffen eine Regierung. Und das bedeutet, dass die nicht nur zu sagen haben in der Regierung und entscheiden in der Regierung, sondern auch die Mehrheit des Parlaments in der Tasche haben. Und die Parlamentarier vorschreiben können, wie sie wählen sollen. Und das bedeutet eigentlich, staatsrechtlich gesehen, dass das Parlament keine selbstständige Position mehr hat in der Gewaltenteilung. Das ist in Deutschland so natürlich, aber das ist in Holland noch viel schlimmer. Das ist die dramatische Situation und die sollte völlig anders sein natürlich. Und das hat dazu geführt, dass das allgemeine geistige, intellektuelle Niveau der Parlamentarier in Holland und auch in Deutschland und übrigens auch in Frankreich und England, in ganz Europa ist das System ungefähr gleich. Es hat dazu geführt, dass dieses Niveau eigentlich zu niedrig ist.
Und dann kommen ja noch komplizierte Regierungsbildungen dazu, was auch mit den vielen Parteien zu tun hat, die in den Parlamenten dann vertreten sind. 2023 war Geert Wilders mit seiner PVV sehr erfolgreich. Und wie kompliziert Regierungsbildungen sein können, erkennt man schon daran, dass er selber nicht in die Regierung eingetreten ist. Mit seiner Ein-Mann-Partei hat er aber andere Politiker hingeschickt, um für ihn in der Regierung zu sein. Das Ganze ist dann geplatzt und nun gab es dann also Neuwahlen und seit wenigen Tagen eine neue Regierung. Wie ist die aufgebaut?
Also das ist eine Mitte-Regierung. Die Linksliberalen, D66, und dann die Christlich-Demokratische Partei, unsere CDU, sagen wir mal, die heißt CDA. Und dann die sogenannte liberale Partei, unsere FDP, die heißt VVD. Das ist eine Minderheitsregierung mit 66 Sitze im Parlament. Das Parlament hat 150 Sitze. Also man braucht für eine Mehrheit 76 Sitze und die haben sie nicht. Aber die Grünen, die auch 25 Sitze haben, zugesagt, diese Regierung zu unterstützen, wenn sie die richtigen Maßnahmen nehmen. Die wird das bestimmt tun, denn die drei Parteien, die jetzt die Regierung ausmachen, sind eigentlich alle links bis extrem links. Auch die sogenannte liberale Partei. Alle drei sind in den letzten, wie in Deutschland eigentlich, in den letzten 30 Jahren sehr, sehr nach links geschoben.
Welche Konsequenzen erwarten Sie für die Nachbarländer und vor allem für die Europäische Union daraus?
Es ist mehr das Gleiche. Und das wird sich nicht ändern, bis wir eine wirklich rechte Regierung kriegen, so wie in Deutschland. Also Deutschland braucht eine Regierung mit einem großen Einfluss der AfD. Und wir haben auch solche Parteien in Holland, die sind jetzt noch zu klein, aber die wachsen. Ja, ich habe gute Hoffnung, dass in einigen Jahren es möglich sein wird, eine rechte Mehrheitsregierung zu formieren. Dann kann man endlich eine neue Richtung einschlagen.
Wenn Sie klare rechte Regierung fordern, welche Auswirkungen wird das auf die Innenpolitik haben? Ich meine, es gibt ja auch in den Niederlanden Städte, die überwiegend migrantisch geprägt sind. Glauben Sie, da kann man dann eine rechte Politik durchsetzen?
Tja, das ist ein Problem, nicht nur in Holland, sondern das gleiche Problem existiert in Deutschland und in Frankreich und andere europäische Länder. Und es ist natürlich gut, wenn man sich die Lage in Amerika sehr gut anschaut und auch davon lernt. Denn die Situation dort ist genau gleich. Der Unterschied ist nur, dass die schon eine rechte Regierung haben. Und man sieht, dass es nicht immer einfach ist, vor allem wenn es um Emigration geht.
Über die neue Regierung und die Steuerpläne in den Niederlanden sprachen wir mit Professor Andreas Kinniging. Übrigens nochmal der kurze Blick nach Deutschland und nach Österreich. In Deutschland gibt es tatsächlich eine Regelung zur Besteuerung von nicht ausgeschütteten Gewinnen. Das betrifft ETF-Sparer, die thesaurierende Fonds besitzen und sie zahlen eine Vorabpauschale. Auch in Österreich können Steuern anfallen, auch wenn keine ETF-Anteile verkauft werden. In der Schweiz sind Kursgewinne für Privatanleger hingegen steuerfrei. Herr Kinniging, herzlichen Dank.
War mir sehr angenehm. Bis nächstes Mal.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golmer und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Den Freitag können Sie heute ausklingen lassen mit Romy Arndt und unserer Sendung 1820. Als Thema haben wir einen echten Knaller. Der Drosten-Wiesendanger-Prozess geht in die Hauptverhandlung. 1820 mit Romy Arndt ab 18 Uhr im Kontrafunk.